Vorcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Nie mehr, zumindest mal bis Dezember. Habe die Ehre, hier ist der Vorcheck. Ich bin Christoph Fetzer, schön, dass ihr mit dabei seid. Her mit der Kugel.
Die Fußball-Bundesliga.
Der Blick auf den 18. Spieltag und den Start der Rückrunde. Wie immer bei uns hier im Vorcheck mit Christopher Ramm von mirsanrot.de auf Twitter @ramc. Hallo Christopher.
Grüß dich.
Und total euphorisiert, gefällt mir. Und mit Konstantin Eckner von spielverlagerung.de auf Twitter @cc_Eckner. Servus Konstantin.
Müssen wir jetzt auch singen?
Nee, müsste nicht. Endlich wieder richtiger Fußball.
Okay, weil wir haben gerade 1000 Hörer verloren.
Ja, ich wollte nur meine Freude darüber ausdrücken. Nicht nur Transfer-Spekulationsgelaber, sondern wieder rollender Ball. Freut mich. Wir haben ja in den letzten Wochen Fragen-Podcasts aufgezeichnet. Wenn ihr die nachhören wollt, teilweise zeitlos, könnt ihr gerne machen. Jetzt, ab jetzt, wieder an jedem Montag der Rückblick auf den Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Dieses Mal ist es der 18. Konstantin, was nimmst du von diesem Spieltag mit in die Woche?
Deutscher Profifußball ist aus dem Ruder gelaufen oder läuft gerade aus dem Ruder.
Warum?
Na, wir haben Trainer, die über ihre Stürmer herziehen. Wir haben Zweitligaspieler, die sich unsittlich benehmen. Wir haben deutsche Pay-TV-Sender, die Trainer quasi entlassen. Und wir haben bayerische Vollprofis, denen der Muskel zumacht. Ist eigentlich schlimmer gewesen. Nee, also es ist so, dass der ganze erste Spieltag oder beziehungsweise jetzt so die letzten Tage mir ein bisschen verrückt vorkamen einfach. Also die Ereignisse überschlagen sich ja fast. Ich weiß nicht, irgendwie, vielleicht liegt es auch an der Winterpause und man ist mittlerweile ein ruhigeres Tempo gewohnt. Nach ein paar Wochen, aber mir kam es jetzt so vor, als wären in den letzten Tagen einfach ganz schön viel passiert. Jetzt reden wir über die Bundesliga, aber Paderborn zähle ich trotzdem auch mal mit dazu. Und deshalb, man muss schon langsam aufpassen, dass man überhaupt noch hinterherkommt. Und dabei ist gar nicht so viel los, was Transferspekulationen betrifft. Das ist ja eigentlich das Witzige daran. Normalerweise so 25. Januar, das müsste ja eigentlich jetzt die Zeit sein, wo dann der Transferwahnsinn nochmal Fahrt aufnimmt, aber das ist gar nicht der Fall. Aber dafür wird an allen Fronten gekämpft und es gibt überall auch Verluste. Siehe Bayern.
Deswegen meine ich aber auch, also teilweise zumindest endlich wieder Fußball, also dann kann man zumindest mal über die 90 Minuten sprechen, über das, was auf dem Platz passiert und das außenrum. Ja, gehört halt auch irgendwie dazu, aber man muss versuchen, das irgendwie auszublenden. Christopher, was nimmst du von diesem 18. Spieltag mit in die Woche?
Ich nehme mal den Ball auf, den Konstantin ins Spiel gebracht hat.
Und so soll es sein.
Bring einfach nochmal eine Statistik und sag einfach, von 25 Punkten, die am letzten Spieltag vergeben worden sind, hat die obere Tabellenhälfte nur 8 Punkte geholt. Und das zeigt einfach, wie absolut verrückt die Bundesliga ist. Platz 3 bis 9 haben nur 2 Punkte geholt. Das ist eigentlich unglaublich.
Ingolstadt noch mit dazu mit einem Punkt und was war der nächste noch?
Hertha.
Hertha BSC. Natürlich auch gepunktet, ja. Mit spektakulärem Offensivfußball, wie wir ihn aus der Hinrunde auch kennen.
Oh, jetzt wird schon scharf geschossen.
Na, warum soll der anders spielen, wenn es erfolgreich war in der Hinrunde? Aber mein Gott, war jetzt nicht der Leckerbissen, dieses Spiel. Aber wir sprechen vor allem über die beiden Mannschaften, die 6 dieser 8 Punkte aus der oberen Tabellenhälfte geholt haben, um wieder ein bisschen Schwung aufzunehmen, um reinzukommen. Wenn ihr neu mit dabei seid hier im Vorcheck, also wir sprechen nicht nur über Bayern und über Dortmund, aber natürlich schauen wir Spieltag zu Spieltag auch, was die beiden Mannschaften gemacht haben. Sonst greifen wir uns immer ein Thema raus, besprechen das ein bisschen und schauen auf die anderen Spiele und holen uns noch das dann her, was wir interessant gefunden haben. Christopher, die Bayern gewinnen zum Auftakt dieser Rückrunde mit 2:1 beim Hamburger SV, 2 Tore von Lewandowski, ein Elfmeter, einmal abgefälschten Schuss von Müller, zwischenzeitlich der Ausgleich des HSV, war ein Eigentor von Alonso. Was ist deine Haupterkenntnis aus diesem ersten Rückrundenspiel der Bayern?
Ja, es gab 3 Punkte für die Münchner. Es hat sich so ein bisschen abgezeichnet, das, was wir auch schon in den Vorwochen besprochen haben. Es zeigt sich so ein bisschen, dass Bayern eine, ich nenne es jetzt mal, latente Auswärtsschwäche hat. Ist natürlich jetzt ein Stück weit übertrieben, klar. Wir sind immer noch Tabellenerste auch in der Auswärtstabelle. Aber es zeigt sich doch schon, dass sie auswärts einige Probleme haben. Pep Guardiola ist jetzt schon offensiver in das ganze Spiel herangegangen. Wir haben bei uns auf dem Blog Mesan Rot intern diskutiert, gibt es jetzt 3er- oder 4er-Kette, und eigentlich haben wir eine 4er-Kette erwartet. Es war dann vom Ansatz her schon mehr eine 3er-Kette, also sprich die ganze offensive Ausrichtung war ja ein bisschen aggressiver, als man es von Pep Guardiola im Vergleich zur Hinrunde gewöhnt war. Aber nichtsdestotrotz war immer noch relativ viel Sand im Getriebe und im Endeffekt, ich will jetzt nicht sagen, die 2 Bayern-Tore waren glücklich, aber ich sag mal, in der Gesamtsumme gab es schon dominant vorgetragenere Spiele der Münchner in dieser Saison.
Ja, war es vor allem Rost oder hat es noch andere Gründe gegeben, dass es eigentlich erst nach dem 2-1 dann so ein bisschen besser gelaufen ist und die Bayern dann auch befreit nach vorne gespielt haben?
Ich glaube, sie haben sich ein bisschen schwer getan mit dem aggressiven Pressing der Hamburger. Das war schon ein Stück weit anders als im Hinspiel. Wobei wir das, glaube ich, auch hier in dem Podcast schon öfter mal thematisiert haben, dass ja, Hamburg jetzt schon ein aggressiveres Pressing spielt. Fast so ein Leverkusen-Light. Sie sind ja auch die Mannschaft mit den zweitmeisten Sprints der gesamten Bundesliga. Dann, klar, tragen sie es jetzt nicht so aggressiv vor wie Leverkusen unter Roger Schmidt. Oder Leverkusen generell und postulieren es vielleicht auch nicht so aggressiv. Aber nichtsdestotrotz ist das 4-4-2 schon phasenweise oder das Angriffspressing von ihnen ziemlich aggressiv vorgetragen. Bayern hat sich vor allem in der ersten, sagen wir mal, fast halben Stunde ziemlich schwer getan damit, was vor allem daran lag, weil Alonso generell immer sehr, sehr schüchtern reagiert auf Pressing und sich dann immer sehr weit zurückfallen lässt und dann so ein bisschen eine Rolle eingenommen hat innerhalb der Dreierkette und sich dann so abkippen lassen hat. Dadurch ist aber der Weg von Abwehr hin ins Mittelfeld enorm groß geworden. Vor allem, weil die Spieler sich dann auch nur relativ schlecht positioniert haben. Thiago stand viel, viel zu offensiv. Lahm, der dann auch mit ins Mittelfeld drücken sollte, hatte dann teilweise ein paar Problemfindungen innerhalb der Positionsfindung. Und dadurch hatte der HSV eigentlich relativ leichtes Spiel, weil da so die Bayern immer so ein bisschen auf die Außenbahn zu drängen. Es gab eigentlich auch selten irgendwelche Diagonalpässe, sondern es wurde meistens dann immer einfach, relativ vertikal nach vorne gespielt, nicht diagonal seitenverlagernd und dadurch waren dann meistens Costa oder Coman auf der linken bzw. rechten Außenbahn doch schon ziemlich isoliert und Angriffe sind relativ schnell verpufft.
Konstantin, Pep Guardiola wird sich das Ganze sicherlich anschauen und dann sehr akribisch mit den gewonnenen Erkenntnissen einen Plan für das nächste Spiel austüfteln. Was muss Guardiola besser machen und vielleicht anknüpfend an das, was Christopher gesagt hat, was hat Labbadia, was hat der HSV gut gemacht, besser gemacht als im Hinspiel und war das für dich auch zu erwarten so?
Das sind jetzt viele Fragen auf einmal.
Darf man normalerweise nicht machen, ne?
Ich beantworte sie trotzdem.
Ist schön. Ich habe sie mir nochmal aufgeschrieben, jetzt dann können wir sie nachher.
Nee, Spaß beiseite. wie viel wird Guardiola aus dem Spiel mitnehmen? Das ist sehr schwer zu beantworten, weil er normalerweise jedes Spiel ein bisschen für sich betrachtet und quasi jetzt aus dem Spiel vielleicht weniger mitnimmt für die nächste Partie gegen Hoffenheim, wo man es müsste gegen Hoffenheim sein, wo man in der Hinrunde ein paar Probleme hatte mit dem Pressing, aber das anders angelegt war als das vom HSV. Deshalb ist wirklich die Frage, ob Guardiola jetzt aus dem Spiel irgendwas mitnimmt fürs nächste Spiel. Vielleicht zieht er allgemeine Erkenntnisse. Ich glaube, um es herunterzubrechen, was im Aufbau geschehen ist, hat ihm mehr oder weniger gefallen, weil es sehr geplant aussah, also quasi eine Dreierkette, da vorne Doppel-6, das heißt Überzahlsituation gegen beide Flügelspieler des HSV. Das heißt, man konnte gleichzeitig Überzahl bilden auf den Außen und gleichzeitig mit Alonso und Lahm aber die Mittelfeldspieler des HSV binden, weil die sehr mannorientiert gestanden haben und hatte dann eigentlich auch Möglichkeiten, jeweils auf jeder Seite 2 Anspielstationen zu finden, weil immer nochmal Lewandowski, Müller haben sich auch auf die Seiten so ein bisschen bewegt. Also man hat auch immer vertikale Anspielstationen, mindestens 2. Das ist ja auch so ein bisschen eine Vorgabe von Guardiola in seinem Positionsspiel. Also das hat eigentlich gut funktioniert. Problematisch war, dass so der Übergang ins letzte Drittel dann an einigen Stellen unsauber war, würde ich auch ein bisschen darauf zurückführen, dass ja Costa erst noch ein bisschen reinkommen muss, also noch nicht so richtig wieder hundertprozentig in Form ist, dass Coman auch kein Spieler ist, der so konstante Leistung immer wieder bringen kann. Jetzt gerade nach der Winterpause würde mich das auch nicht überraschen. Bis hin zu kleinen Stellungsfehlern, die Bayern anfangs hatten. Das passiert. Das sollte auch noch nicht wirklich irgendwie aufregend oder besorgniserregend sein für die Bayern-Fans. Denn das wird sich wahrscheinlich auch noch legen, beziehungsweise, wie gesagt, im nächsten Spiel zum Beispiel gegen Hoffenheim oder Leverkusen, die ganzen Gegner, die dann kommen, da wird dann die bayerische Mannschaft schon wieder etwas anders aussehen, was den taktischen Ansatz betrifft. Deshalb an sich Guardiola zu 50% wird er wahrscheinlich zufrieden sein, zumindest der frühe Spielaufbau hat geklappt und dann das, was dann im letzten Drittel vor allem, also hin zum Hamburger Strafraum gefolgt ist, das war vielleicht noch nicht so optimal, aber gut, damit muss man auch mal leben. Nach der Winterpause, nach dem Vorbereitungsspiel gegen den KSC, war es jetzt auch nicht so überraschend, dass die Bayern jetzt nicht unbedingt bei 100% sind. Was hat der HSV gut, was hat der HSV schlecht gemacht? Grundsätzlich die Intensität gerade in der Anfangsphase eigentlich gut in die Partie gebracht. Das ist ja genau das, was Labbadia in dieser Saison nach und nach ausgezeichnet. Das heißt, intensives Mittelfeldpressing, zumindest gegen viele Vereine klappt das komplett, gegen die Bayern dann eben nur teilweise, weil man dann immer mal nicht den Zugriff auf Bayerns Spielaufbau bekommen hat. Was lief nicht so gut, oder was heißt nicht so gut, das ist natürlich quasi ein Systemfehler, wenn man so möchte. Diese Mannorientierungen, die Hamburger spielen, also diese klaren 1:1 Zuordnungen, die haben ihnen eben in diesem Spiel nicht geholfen. Denn gerade diese Überzahlsituationen auf den Außen wurden eben auch dadurch erzeugt, weil die Sechser innen gebunden waren, weil die sich binden ließen von Alonso und Lahm. Und auch eben der clevere Schachzug von Guardiola, Lahm nach innen zu ziehen, dann im Defensivspiel eher wieder nach außen zu bringen, dass man da wieder ein bisschen mehr Breite hat. Also Guardiola versteht schon sein Handwerk. Das ist keine Überraschung. Und das ist ein bisschen das Problem vom HSV. Und ich hatte es an anderer Stelle mal erwähnt, nicht in diesem Podcast, bei uns bei Spielverlagerung. Das Problem des HSV ist immer noch, dass, und das wissen sie auch, dass sie das Spiel eigentlich immer vom eigenen Strafraum beziehungsweise von der eigenen Viererkette mehr oder weniger weghalten müssen. Denn Endverteidigung, Strafraumverteidigung sind alles andere als die Stärken des HSV. Und obwohl sie sich gegen die Bayern sogar relativ schadlos gehalten haben, wobei es auch ein paar Aktionen gab, da hat Adler gut geklärt zum Beispiel, oder also da war schon Gefahr da, nur sie konnten es verhindern, ist es trotzdem so, dass sie da einfach einen Gegner sehr schlecht im eigenen Defensivdrittel noch vom Tor wegleiten können, sondern und dann natürlich gerade gegen eine technisch versierte Mannschaft wie Bayern, gegen technisch versierte Spieler wie eben Lewandowski und Müller, ist es da natürlich umso schwerer. Also keine überraschende Leistung des HSV. Man konnte damit rechnen, dass sie eben nicht abgeschossen werden, weil sie einfach mehr Intensität reinbringen und sich nicht so komplett einigeln. Wenn wir an das Hinspiel denken, das war keine Ahnung, Sechserkette teilweise. Shiplock war, glaube ich, damals der Solo-Stürmer ganz vorn. Der musste dann um sein Leben laufen bei Umschaltsituationen, aber irgendwie um 60 Meter weit. Hat natürlich fast keinen Stich gesehen gegen Boateng. Und das ist eine eindeutige Verbesserung, aber das war eigentlich eine Ansage, weil der HSV einfach diese Entwicklung durchgemacht hat in der Hinrunde und jetzt auch gegen die Bayern nicht komplett abgewichen ist davon. Nur gegen schlechtere Mannschaften greift diese Intensität, greift dieser Zugriff auf den gegnerischen Spielaufbau natürlich viel, viel besser. Und deshalb sollte man sich da auch jetzt beim HSV nicht so über die Niederlage ärgern. Das Einzige, was eigentlich für vielleicht aus HSV-Sicht etwas schade war, das 2-1 war ein abgefälschtes Tor, das muss nicht sein, das 1-0, das war ein Elfmeter, der ist auch zu vermeiden gewesen, weil eigentlich Adler da nicht unbedingt raus muss. Das heißt also, wenn man sich so die entscheidenden Schlüsselszenen anschaut, dann ärgert es vielleicht, weil die Bayern da eigentlich nicht unbedingt jetzt brilliert haben in diesen Szenen andererseits nach dem 2-1, auch so vielleicht einen Gang runtergeschaltet haben. Das ist aber jetzt nur Spekulation, das kann man nie genau verifizieren. Trotzdem für den HSV vielleicht an dieser Stelle etwas schade, aber ich glaube, man kann erhoben, Haupt ist aus dem Spiel rausgehen und die Punkte werden sie an anderer Stelle schon noch holen. Und am Ende des Tages ist es wahrscheinlich sogar so, dass eigentlich das Spiel bitterer für die Bayern verlief als für den HSV. Man hat vielleicht 3 Punkte geholt, die sicherlich nicht unwichtig sind, weil Dortmund auch dran bleibt, gegen wichtige Spiele in Gladbach gewonnen hat. Andererseits mal verliert Boateng und gerade mit Hinblick auf die Champions League natürlich ein herber Verlust.
Christopher, du hast auf Twitter dich zu diesem Ausfall von Boateng geäußert und das ist nicht ganz so fatalistisch wie die meisten anderen, das in meiner Timeline getan haben. Klar, tut weh, fällt lange aus. Wie hast du darauf reagiert und was machst du mit dieser Verletzung?
Ja, ist natürlich schwierig. Also einerseits fehlt er jetzt sportlich. Es ist so ein Bayern-Kader sicherlich einer der wenigen Schlüsselstellen, vielleicht neben Neuer und mit Abstrichen Lewandowski und Müller. Also einer dieser drei, vier Spielertypen, die die Bayern nicht 1:1 ersetzen können. Vor allem eigentlich unter der Prämisse, dass es in der Innenverteidigung generell schwierig ist bei den Münchnern in dieser Saison. Bart Stuber und Benatia zum Beispiel konnten erst in 6 von jetzt 18 Bundesligaspielen mitwirken. Das ist natürlich eigentlich eine katastrophale Quote, jeweils nur ein Drittel. Ja, und Martinez kommt selbst von einer langen Verletzung zurück. Dessen Belastungsmanagement, wie es so schön neudeutsch heißt, ist halt auch relativ kompliziert. Hat jetzt auch gegen KSC so ein bisschen gestrauchelt. Saß dann gegen Hamburg jetzt auch auf der Bank und kam dann erst mit der Boateng-Verletzung ins Spiel. Muss jetzt natürlich aus Bayern-Sicht natürlich gucken, in welche Richtung man halt gehen will generell. Also einerseits wird sicherlich darauf ankommen, ob Ancelotti vielleicht noch oder generell mit Martinez eher Mittelfeld plant, dann gibt es vielleicht nochmal Nachholbedarf in Sachen Transfermarkt oder auf dem Transfermarkt. Sicherlich auch, ja, wie ich es gerade schon angesprochen habe, je nachdem, wie man halt intern Boateng und nicht Boateng, sondern Bart Stuber und Benatia dann gewichtet und auch deren Spielfitness halt ja, verorten will. Aber unterm Strich ist natürlich in Sachen Spielaufbau bricht er jetzt schon eine gewisse Säule weg. Boateng mit weit über 7,3 diagonal oder nicht diagonal, aber langen Bällen, oftmals Diagonalbälle, die er dann teilweise zu 75-80% an den Mann gebracht hat und einfach so ja, relativ wichtig waren im gesamten Spielaufbau, gerade am Anfang der vergangenen Hinrunde. Jetzt hat er sich das in den letzten Wochen so ein bisschen gelegt, aber nichtsdestotrotz fällt damit natürlich so ein ja, Baustein weg und der muss natürlich jetzt irgendwie gewisserweise aufgefangen werden. Bin jetzt mal gespannt, wie Pep Guardiola das Ganze dann angehen will. Denkbar ist es für mich auch, dass Bayern jetzt vielleicht sogar noch radikaler auf die Dreierkette setzt. Mit Alaba und ja, Bart Stuber und Martinez wahrscheinlich. Und dann, ja, dann versucht so irgendwie gewisserweise über die Runden zu kommen.
Und kein Transfer mehr da hinten?
Ja, ist schwierig. Ich meine, je nachdem, wie man das Ganze halt dann bewertet. Ne? Wenn du jetzt auf die Champions League schaust mit Juventus Turin, die gerade in der absoluten guten Form sind, ich glaube 11 oder 12 Ligaspiele mittlerweile in Folge gewonnen.
11.
Ja, danke. 11. Dann wird es einfach unten, also wird es einfach sehr, sehr schwierig, da in den beiden Spielen auch zu bestehen, weil sie auch die gewisse Physis und Schnelligkeit mitbringen. Und da habe ich natürlich bei Badstube schon gewisse Probleme oder sehe gewisse Probleme, der einfach jetzt noch nicht die hundertprozentige Spritzigkeit und Schnelligkeit und Antritt gewonnen hat, die auch schon vor seiner Verletzung nicht hundertprozentig ausgeprägt waren, um es mal so zu formulieren. Da fällt natürlich jetzt schon noch mehr weg und dann habe ich halt nur noch zwei Spieler. Oder ja, dann bei Benatia haben wir ja selber, oder ist es ja generell zu beobachten gewesen, dass er in den anderthalb Jahren, die er jetzt beim FC Bayern ist, schon deutliche Verletzungsprobleme hatte. Ich glaube, mittlerweile 5, 6 Muskelverletzungen hatte, immer wieder Probleme damit. Und wenn du natürlich so einen Spieler jetzt ins Wasser wirfst und sagst, er muss jetzt extrem viel spielen, dann will ich jetzt nicht sagen, ist die nächste Verletzung vorprogrammiert, aber das wird natürlich schon schwierig, da den Bock umzustoßen, dass das dann ja ohne körperliche Beschwerden einfach weitergeht. Deswegen, ja, ein Transfer ist natürlich denkbar, aber da müssen einfach auch die Matthias Sammer würde jetzt sagen, die Gesamtkonstellation passen. Und dann kommt, glaube ich, nur ein Spieler in Frage, der Champions League spielberechtigt wäre. Und da reduziert sich dann die Liste schon extrem, vielleicht auf 2, 3 Kandidaten. Und dann ist es sicherlich eine Frage des Preises.
Die Bayern gewinnen gegen den HSV 3 Punkte. Holen sie, verlieren aber Jérôme Boateng. Der Vorsprung auf Borussia Dortmund weiterhin 8 Punkte, weil der BVB Borussia Mönchengladbach auswärts mit 3:1 schlägt. Tore von Reus, von Mkhitaryan und dann von Gündogan beim Gegentreffer von Raphael. Konstantin, deine Haupterkenntnis aus diesem Spiel von Borussia Dortmund bei Borussia Mönchengladbach?
Zu Borussia Dortmund selber gibt es wenig zu sagen. Es war wenig Überraschendes dabei, dass es auch mal 40 Minuten dauern kann, bis man dann den ersten und vielleicht auch entscheidenden Nadelstich setzt. Das war in einigen Spielen dieser Saison schon so gewesen. Entweder gegen tiefstehende Mannschaften, wo es ein bisschen gedauert hat, bis man die irgendwann ausmanövriert hat, oder auch gegen vielleicht eine Mannschaft wie Gladbach, die höher presst, wobei da vielleicht die Erkenntnis darin liegt, dass der BVB sich dann immer so gut angestellt hat gegen so vergleichsweise aggressiv pressende Mannschaften dieser Saison, und das hat eben gegen Gladbach jetzt doch ganz gut funktioniert. Auf Gladbacher Seite eben das Problem, und das wird jetzt langsam zum Problem für die Gladbacher, dass man sich natürlich hinterfragen muss, oder dass man hinterfragen muss, inwieweit Schuberts System konkurrenzfähig ist. Hat längere Zeit noch ein bisschen davon profitiert, was Favre in der Mannschaft ausgearbeitet hat, obwohl Favre ja nicht so erfolgreich war Anfang der Saison, aber diese grundsätzliche Kompaktheit, die geht jetzt nach und nach verloren, und die wird eben durch diese ganz strikten Manndeckungsaufgaben, die Schubert jetzt seiner Mannschaft im Moment auflädt, wird das nicht unbedingt besser. Und das hat man eben jetzt gegen den BVB auch so ansatzweise gesehen. Also es kann 40 Minuten gut funktionieren. Da haben sie es geschafft, die beiden Achter, Castro und Gündogan, gut zu decken über Dahoud und Nordfei. Da haben sie es geschafft, die beiden Innenverteidiger gut anzulaufen. Wenn die nicht schnell einen Pass rausspielen, dann standen Raphael und Stindl ihnen genau vor den Füßen. Weigel, der der freie Mann war, wurde zu selten angespielt. Bürki, der auch frei war im Aufbau, der also hinter den Innenverteidigern dann eigentlich der freie Mann war, hatte das Problem, dass seine Pässe, die er rausgespielt hat, bis eben zu diesem 1:0, wo er dann den relativ genialen Ball zu Gündogan spielt, bis dahin eben relativ unpräzise waren, beziehungsweise blind nach vorn geschlagen, die Bälle von Bürki. Also das hat sich so ein bisschen darauf ausgewirkt, oder eigentlich stark darauf ausgewirkt, dass der BVB anfangs nicht die guten Chancen herausspielen konnte. Nur dann ist es eben auch so, wenn ich so strikt Mann decke und mache dann eben mal den Fehler, und das war eben vor dem 1:0 so, dass dann auf der halblinken Seite herausgerückt wird. Dahoud muss es gewesen sein, der dann eine höhere Deckungsaufgabe übernimmt, und Gündogan ist frei. Und dann findet Bürki eben Gündogan, und dann ist quasi Gladbach erledigt ab dem Moment. Was natürlich auch der Klasse von Gündogan, der dann den Schnittstellenpass spielt, was der Klasse von Reus, der dann den Schuss platziert ins untere Eck schießt oder bringt, was natürlich auch dieser Klasse der beiden Spieler noch geschuldet ist. Aber trotzdem ist es auch ein systemisches Problem. Also ich kann, wenn ich so strikt übers komplette Feld 1:1 zuordnen, und das war bis hinten, bis Christensen, der Aubameyang decken musste, bis Nordfeit, der Castro bis auf die linke Seite verfolgt hat, das ist dann eben ab einem gewissen Punkt ein Problem.
Aber war nicht das Hauptproblem, dass sie am Anfang waren sie ja relativ weit hinten, also waren sie, sag ich mal, mit 8 Feldspielern in der eigenen Hälfte und eigentlich nur vorne Raphael und Stindl, die draufgegangen sind. Da haben sie sich ein bisschen mehr getraut vor dem Gegentreffer, und der BVB sieht halt dann die Lücken und nutzt das aus. Also wenn sie das so weitergespielt hätten wie am Anfang, die Gladbacher, dann hätten sie vielleicht noch eine bessere Chance gehabt. Ja, aber eine bessere Chance gehabt vielleicht? Oder war das zu mutig dann?
Weil die machen trotzdem irgendwann machen die den Fehler.
War es zu mutig? Jetzt gerade was dieses 1:0 des BVB anbelangt.
Es war zu Fußball. Also tut mir leid, Manndeckung übers komplette Feld, und dann keine Kritik jetzt, keine Gladbach-Fans sollen sich jetzt angegriffen fühlen. Es geht jetzt rein weg um diese taktische Einstellung von Schubert, aber Manndeckung übers komplette Feld ist auch zu gewissen Punkt Angsthasenfußball. Im Jahr 2016 ist das leider so. Das bedeutet also, Schubert traut sich nicht zu, eine zonenorientierte, raumorientierte Deckung einzustellen, sodass trotzdem man gegen den BVB eine Chance hat. Man kann einzeln Mann decken. Man kann zum Beispiel sagen, okay, Nordfeit, unser defensiv starker Sechser, der spielt, der verfolgt Gündogan komplett, weil das ist der starke Spielmacher, den müssen wir eindämmen. Nur Nordfeit hat ja das nicht mehr gemacht. Der hat ja Castro verfolgt, der aus dem Spiel vielleicht raus war, aber eben auch nicht den großen Einfluss hat, gerade auf das Aufbauspiel des BVB. Also in meinen Augen ist es eigentlich genau das Gegenteil vom von Gladbach gewesen. Natürlich ihre individuelle Klasse, gerade im Defensivspiel, gerade auch das, was Favre natürlich auch über die Jahre hinweg auch mit beigebracht hat, beziehungsweise was sie auch grundsätzlich können. Das wirkt sich natürlich in solchen 1-zu-1-Zuteilungen schon aus. Und sie können natürlich bis zu einem gewissen Punkt auch eine starke Mannschaft wie den BVB, auch die zweitstärkste deutsche Mannschaft, in Schach halten und diese Mittelfeld-Zweikämpfe zumindest 50-50 gestalten. Wobei auch da, so ab der 20. Minute man da gesehen hat, dass der BVB leichte Vorteile hat in diesen Mittelfeld-Zweikämpfen, in diesen 1-zu-1-Situationen. Aber am Ende des Tages, blöde Phrase, aber am Ende des Tages ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es das über 90 Minuten durchziehen kann. Es ist in der 40. Minute, klar, es war ein bisschen vielleicht eine sehr riskante Aktion in dieser Minute, aber trotzdem insgesamt irgendwann macht man dann auch mal den Fehler und vielleicht dann wird mal einer freigelassen, dann kommt mal einer raus, freigespielt oder dann gewinnt einfach einer mal den entscheidenden 1-zu-1-2-Kampf und bricht durch. Und dann wird es ganz schwer und das hat man ja dann gesehen. Gündogan kam einmal hinter die Mittelfeldlinie und spielt dann den entscheidenden Pass und es steht 1-0. Was man den Gladbachern eher vielleicht auf die Pluspunktseite sozusagen schreiben kann, ist, dass sie dann in der zweiten Halbzeit, wo sie dann die Züge etwas gelöst haben, es dann geschafft haben, eigentlich bis zum 2-0 vor allem, also in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit und dann auch danach nochmal, in der Offensive ihre Stärken auszuspielen. Das heißt, sie haben es geschafft, in Tempo-Gegenstöße zu kommen. Sie haben es geschafft, in Tempo-Duelle mit den Dortmunder Verteidigern zu kommen, die da nicht unbedingt so gut aussahen. Sie haben es geschafft, Traoré einzusetzen, der dann in Triplings kam, der mit seiner Agilität mehrere Dortmunder ja zumindest beschäftigen konnte oder auch schlagen konnte. Sie haben es geschafft, Raphael gut einzubinden, der dann seine Passqualitäten, seine Schussqualitäten ins Spiel gebracht hat. Das war eigentlich was Positives auf Seiten von Gladbach, aber ihre Defensiveinstellung war in meinen Augen nicht unbedingt progressiv, sondern eigentlich das komplette Gegenteil. Und das ist eigentlich sogar schade, weil ich glaube, dass da mehr Potenzial einfach in der Mannschaft steckt.
Christopher, die Gladbacher sind ja für den Auftritt gegen die Bayern recht gefeiert worden und auch Schubert ist da gefeiert worden. Teilst du die Kritik von Konstantin?
Ja, absolut. Ich habe Schubert davor im Interview gesehen auf Sky, in dem Vorspielinterviews. Und da hat er eigentlich angekündigt, relativ aggressiv zu spielen, auch gewisse Gegentore in Kauf zu nehmen mit seiner Spielweise. Und davon war eigentlich in den ersten 30, 35 Minuten ja gar nicht zu sehen, so wie du es ja beschrieben hast. Es war relativ passiv, abwartend, in gewisser Weise auch ein Stück weit Angsthasenfußball. Da muss ich Konstantin schon recht geben. Ist natürlich schwierig gegen Dortmund, wenn du gegen so eine Mannschaft spielst, die so extrem ballsicher ist. Und gerade Gündogan hatte sich ja in extrem guten Frühform gezeigt. Und in gewisser Weise natürlich dann schwierig, dann auch immer die eigene Ballzirkulation auch so präsent zu halten gegen das Dortmunder Mittelfeld und gegen das Dortmunder Verschieben. Und von daher, schwierig. Ich sehe natürlich so ein bisschen ähnlich wie Konstantin vielleicht auch, dass Schubert jetzt vielleicht schon in gewisser Weise seinen Peak erreicht hatte, indem er einfach die guten Punkte, die das Spiel von Favre hatte, aufgegriffen hatte, leicht modifiziert hatte und davon dann eigentlich so partizipiert hatte, gerade in diesen ersten Wochen, vielleicht bis hin zum Höhepunkt, das Spiel gegen Bayern, wobei man da natürlich auch nicht vergessen darf, dass die Münchner ja in der ersten halben Stunde auch gut und gerne auch hätten in Führung gehen können und das Spiel eigentlich relativ klar auch für sich entscheiden hätten können, wäre die Chancenverwertung nicht so extrem schlecht gewesen in diesem Spiel. Und mittlerweile kippt halt das Ganze so ein bisschen um. Die meisten Trainer haben, glaube ich, ein relativ gutes Mittel gefunden gegen diese teilweise Mannorientierung, dann gegen die teilweise den Einsatz von der Dreier- oder Fünferkette. Und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass es jetzt schon schwieriger wird für Gladbach in den nächsten Wochen, dann sich auch konsequenter dann durchzusetzen. Hinzu kommt aber, das darf man natürlich auch nicht ganz verschweigen an der Stelle, dass Gladbach auch schon extreme Verletzungsprobleme hatte in den letzten Wochen.
Ja, sechs Spieler gefehlt. Jetzt gegen den BVB. Positiv fand ich, dass sie bis zum Schluss oder fast bis zum Schluss versucht haben, das Ganze spielerisch zu lösen und darf auch nicht vergessen, das 1-2 und das 1-3 war eine Kontersituation, die dann natürlich super gespielt wurden vom BVB, aber vorher halt ein Ballverlust von Gladbach in der Vorwärtsbewegung, als sie versucht haben mit Traoré beim ersten, also beim 1-2 und dann mit Dahoud beim 1-3 eben was spielerisch zu lösen. Das hat dann nicht funktioniert. Und beim 0-1, finde ich, war das einfach ein bisschen planloses Vorgehen, dass man da drauf geht und aber Gündogan völlig frei lässt, sich Dahoud nicht hinter ihm und Johnson nicht vor ihm und keiner um ihn rum und dann spielt er halt den tollen Pass auf Reus. Und ja, Chancenverwertung war natürlich auch nicht so schlecht beim BVB. Aubameyang mal ausgenommen. Ihr hört den Vorcheck mit Christopher Ramm von mirsanrot.de auf Twitter, @ramc und mit Konstantin Eckner von spielverlagerung.de auf Twitter, @cc_eckner. Ich bin Christoph Fetzer auf Twitter, @fetzi6. Alle Episoden des Vorchecks gibt's auf www.checkpot.fm oder ihr hört den Podcast einfach mit eurem Podcatcher. Wir freuen uns weiterhin über iTunes-Rezensionen und Bewertungen werden ein bisschen mehr. Wenn ihr jetzt gerade im Moment Zeit habt, kurz mal auf die Pause-Taste drücken, eine kurze Rezension schreiben und dann weiterhören. Das würde uns freuen. Facebook-Seite gibt's auch. www.facebook.de/der-vorcheck. Schauen wir uns die gesammelten Ergebnisse des 18. Spieltags an. Hamburger SV gegen Bayern München, wie angesprochen, 1-2. Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund, 1-3. Der Vorsprung der Bayern auf Dortmund weiterhin 8 Punkte. Hertha BSC gegen den FC Augsburg, 0-0. Ja, Hertha BSC defensiv, warum auch nicht, hat gut geklappt in der Hinrunde. Die Berliner seit 421 Minuten ohne Gegentor. Hoffenheim-Leverkusen 1-1, Schalke gegen Werder Bremen, eine der Überraschungen, 1-2. Eintracht Frankfurt gegen den VfL Wolfsburg 3-2, Dreierpack von Alex Meyer. Ingolstadt-Mainz 1-0, Köln-Stuttgart 1-3 und Hannover 96 gegen SV Darmstadt 98 1-2. Konstantin, was willst du zu diesen Spielen noch loswerden?
Das ging ja ganz schön in die Hose für Schalke. Das war ein Spiel, was mir zumindest noch so in Erinnerung geblieben ist, weil da so einerseits ja, Fluch und Segen von der Schalke-Mannschaft mehr oder weniger deutlich wurden. Also das heißt, einerseits eine sehr starke erste halbe Stunde gegen Bremen, die auch erwartungsgemäß nicht so gut aufgespielt haben als die Gäste selbst. Aber man hat eben es nicht geschafft, man hat quasi ein Spiel, was man eigentlich dominiert hat, hatte man nicht unter Kontrolle. Und das ist ein bisschen das Problem von Schalke im Moment. Und das hatten wir ja auch schon des Öfteren in anderen Episoden der Hinrunde diskutiert, dass eben die ganzen strukturellen Schwierigkeiten sich darauf auswirken, dass eigentlich Schalke, obwohl sie viel Ballbesitz haben, obwohl sie 80% Ballbesitz haben, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich kenne jetzt die Statistiken gegen Bremen nicht, aber 80% waren es nicht, aber es war phasenweise viel Ballbesitz auf Seiten der Schalker, können sie trotzdem ein Spiel eigentlich nicht ganz so dominant gestalten. Hier kam doch hinzu, dass ein, zwei Chancen vergeben wurden.
62% waren es übrigens, ich habe gerade mal für dich nachgeschaut.
Nee, ich hatte in den ersten keine halbe Stunde oder sowas.
Damals war es glaube ich sogar. Ja, 75 waren es locker.
Ja, genau, also ich habe jetzt die Zahlen nicht nachgeschaut, aber es war auch so gefühlt, hatte man irgendwie vielleicht 3/4 wirklich Ballbesitz. Und trotzdem ist man, kontrolliert man das Spiel nicht, obwohl man das ja eigentlich gerade mit so viel Ballbesitz müsste. Schalke ist da nicht die einzige Mannschaft, es gibt andere Mannschaften in Europa, denen geht's ähnlich, aber es ist ein Problem, dass man eben, und dann anfängt, wenn dann eben der Gegner vielleicht doch zuschlägt oder dann ein bisschen aufkommt, dann vielleicht auch Selbstvertrauen schöpft und Schalke eben den zweiten Treffer nicht macht, dann ins Spiel zurückkommt und am Ende fährt hier Bremen 3 Punkte ein und das ist eigentlich schon der Wahnsinn, wenn man so möchte.
Ich finde es krass, dass Bremen jetzt auf 17 Torschüsse gekommen ist in dieser Partie. Ja. Also wer die erste halbe Stunde 35 Minuten gesehen hat, also der hätte im Leben nicht diese Fantasie aufbringen können, wie dieses Spiel noch 3-1 für Bremen ausgeht.
Ja, was geht dann schief? Oder wann ging es schief? Andererseits kannst du natürlich auch sagen, wenn Schalke am Anfang die Chancen reinmacht, dann spielt es wahrscheinlich schön zu Ende. Ja? Aber war halt nicht aber so. Aber dann müssen sie trotzdem konsequent so weiterspielen. Ne? Ja.
Aber wenn du die Chancen nicht reinmachst, musst du das Spiel trotzdem weiter kontrollieren. Vor allem bei eigentlich dieser Überlegenheit, dieser vermeintlichen Überlegenheit, die man gezeigt hat. Selbst wenn man da 2-3 hochprozentige vergibt, darf man das Spiel nicht so aus der Hand geben. Vor allem gegen einen Gegner, wie Bremen, die da im sehr im 4-4-2 antreten, mit wenig Verbindung nach vorn, wo die Mannschaftszeilen nicht richtig ineinander greifen. Also es war ja auch nicht so, dass Bremen jetzt irgendwie da sich vielleicht in der ersten halben Stunde unter Wert verkauft hat. Nein, die haben schlecht gespielt und die waren auch wirklich in der ersten halben Stunde, in den ersten 40 Minuten, ich weiß es nicht ganz genau, waren die auch schlecht. Und Das ist eigentlich
bis zum Treffer eigentlich.
Das ist eben schon, ja genau, der Treffer war dann kurz vor der Halbzeit. Das ist eigentlich besorgniserregend für die Schalker. Und natürlich, was man auch mit einberechnen muss, die Mannschaft selber und das Spielermaterial, was sie einfach zur Verfügung haben, das hat eigentlich oder bietet zumindest Potenzial, um so ein Spiel auch dominant zu gestalten. Nur, da kommen wir eben zu dem wirklich zurück, was schon häufig über Schalke diskutiert wurde und was über Breitenreiter diskutiert wurde. Er versteht es sicherlich gut, die Mannschaft auf Umschaltsituationen gut auszurichten, auf schnelles Überbrücken von Linien und vielleicht auch schnell Abschlüsse zu generieren. Aber wenn man eben ein Spiel dominanter gestalten muss, den Gegner quasi müde laufen lassen sollte, dann fehlen ihnen einfach die Mittel. Und vielleicht ist es so, dass das einfach bisher, dass die ganze Saisonplanung und dass das Training nicht darauf ausgerichtet wurde. Das ist aber auch dann irgendwo ein Fehler, weil Schalke ist eine Top 6, Top 7 Mannschaft der Bundesliga. Und sie sehen sich auch sicherlich als eine Top 6 Mannschaft mindestens. Und da muss man natürlich auch damit rechnen, dass man solche Spiele wie jetzt gegen Bremen hat und nicht nur einmal in der Halbrunde, sondern mehrfach. Und das kann auch sein, dass es beim nächsten Mal, wo der Spielverlauf ähnlich ist, dann am Ende wieder dazu kommt, dass eben der Gegner, der weit unterlegene Gegner, dann 3 Punkte holt.
Was dann da auf Schalke noch passiert in nächster Zeit, werden wir verfolgen. Wir werden dran drüber sprechen, wenn es wirkliche Fakten gibt. Christopher, von dir noch was zu diesem Spieltag? Willst du noch eine Partie rausgreifen?
Ich hole nochmal diese ganz allgemeine Keule raus, die ich am Anfang schon mal erwähnt habe. Wenn natürlich die obere Tabellenhälfte nicht punktet, dann punkte die untere. Ist eigentlich unglaublich, dass die von den letzten 5 Mannschaften oder die vor dem Spieltag auf den letzten 5 Plätzen waren, haben 4 gewonnen. Nur Hoffenheim in Anführungsstrichen als Tabellenletzter hat unentschieden gespielt und selbst die lagen ja noch lange Zeit in Führung. Das zeigt eigentlich, glaube ich, nochmal das, was wir auch hier schon relativ häufig angesprochen haben, was sich dann auch so niederschlägt bei so Kleinigkeiten, bei Mannschaften, die eigentlich besser sein müssen, wie Schalke, Wolfsburg, Leverkusen oder auch Gladbach. Da fehlt es dann einfach unterm Strich an Kleinigkeiten teilweise, aber auch an, weil es gibt einfach größere Baustellen, die dann einfach dazu führen, dass die Liga mittlerweile hinter den ersten beiden mehr so dermaßen ausgeglichen ist, wie glaube ich seit relativ langer Zeit nicht mehr.
Bayern 8 auf Dortmund, Dortmund 8 auf Hertha BSC und dann, ja, zeigen wir eine Handvoll, also da stehen dann schon mit Gladbach, Leverkusen, Schalke, Wolfsburg, auch die man da erwartet hatte, vielleicht nicht unbedingt in der Reihenfolge dann, aber das sind Mannschaften, die vorne mitspielen müssen eigentlich, aber trotzdem, die können auch wieder abrutschen und dann dahinter, ja, wissen wir, dass jeder jeden schlagen kann, ist ganz interessant, ist ganz schön, aber manchmal ist es auch ein bisschen wild in dieser Fußball-Bundesliga. Dann sind wir zum ersten Mal im Jahr 2016 und es freut mich ganz besonders bei unseren allwöchentlichen Kategorien angelangt und wir beginnen wie immer mit dem Unsung Hero des Spieltags, Konstantin.
Da nehme ich dieses Mal Claudio Pizarro von Werder Bremen.
Den Bremer. Ich hätte einen anderen erwartet.
Clemens Fritz. Ja, ich bin mir mal bei unserer Unsung Hero Kategorie etwas unsicher. Clemens Fritz wurde ja schon sehr besungen.
Genau, also Fritz ist eigentlich...
Eigentlich ist Pizarro so ein bisschen im Schatten von Fritz geblieben.
Dann akzeptiere ich deine Wahlen.
Ich hatte also beide mir notiert, aber ich gehe jetzt einfach mal mit Pizarro, der ein doch gutes Spiel gemacht hat. Sicherlich der Tank ist nicht mehr ausreichend für 90 Minuten bei ihm. Nicht sehr überraschend. Aber er hat immer noch an guten Tagen das besondere Etwas im gegnerischen Strafraum, auch, ich sag mal, in der gegnerischen Abwehrformation, wenn er sich da so ein bisschen herumdrückt und den Ball verarbeitet und seine Gegenspieler auch mal dumm aussehen lässt. Das hilft zumindest im Moment hilft es Bremen. Ist jetzt sicherlich keiner mit langfristiger Perspektive, aber jetzt gegen Schalke zum Beispiel hat er schon seinen Part gut gespielt und ich glaube, man ist ja mit so einem 4-4-2 angetreten, Pizarro Ucha zum Beispiel dann als Kombination, da ist es eben wichtig eigentlich für Ucha, dass er noch einen hat, der auch ein bisschen so tiefer spielen kann als Halbstürmer, als verkappte Nummer 10 fast schon und genau diesen Part kann auch der alte Herr Pizarro tun oder ausfüllen.
Und die Drei Scorerpunkte von Clemens Fritz wollen wir trotzdem nicht unter den Tisch fallen lassen.
Nein, aber ist besungen.
Ja, ja, ein Tor, zwei Vorlagen. Da soll ich
zurücktreten, ist jetzt die öffentliche Meinung.
Ja, genau. Nein, klar. Aber das, möglicherweise dauert es ja wieder 115 Bundesligaspiele, bis er ein Tor schießt.
Wenn er zurücktritt, nicht.
Ja, dann nicht. Christopher, dein Unsung Hero des Spieltags.
Ist diesmal kein Spieler, sondern ein Schiedsrichter. Ich entscheide mich für Felix Zweier. Und zwar aus dem Grunde, für die herausragende Leistung bei den beiden Bayern-Toren. Was jetzt aber nicht daran liegt, dass Bayern da irgendwie begünstigt worden wäre, sondern vielmehr, ja, einerseits wie in der ersten Szene mit Lewandowski von Giroud gefoult im Mittelkreis. Und normalerweise gäbe es einfach einen ganz normalen Freistoß. Zweier erkennt aber, dass es eine Vorteilsituation gibt, woraus erst der lange Ball auf Müller entsteht, die dann zu dem Elfmeter geführt hat. Das war, glaube ich, die erste Szene, die, ja, normalerweise eigentlich in relativ schnellen Abpfiffen endet, und hier wurde mal die Vorteilsregel relativ aggressiv ausgelegt. Und beim zweiten Treffer, ja, gilt eigentlich nur das große Lob an das gesamte Team, dass es in dieser Szene keinen Abseitspfiff gab. Bei dem 2:1, als ja selbst Lewandowski dachte, er steht im Abseits. Und ansonsten hat er im Endeffekt auch ein gutes Spiel gemacht, zur richtigen Zeit die gelben Karten gegeben auf beiden Seiten, und von daher will ich mal positiv die Schiedsrichter erwähnen, nachdem sie so oft in der Kritik standen.
Darf ich dir mal sagen, was der Kicker dazu schreibt online?
Gerne.
Note 3,5. Adlers Einsteigen gegen Müller vorm Elfmeter war rotwürdig. Hätte zudem Klevers Foul an Müller mit Strafstoß ahnden müssen. 40. Derweil gegen Lahms gelber Karte nicht mal ein Foulspiel gegen Ilicevic voraus. 44. Minute. Zu erkennen, dass Lewandowski beim 2:1 nicht abseits stand, war aber eine herausragende Leistung. Deswegen 3,5.
War ja nicht mal Zweier. Abseitssituation.
Ja, aber ja, doch, also nein, klar, aber also gerade diese Geschichte mit Müller hatten wir kürzlich mal drüber gesprochen, dass oft nicht mehr abgepfiffen wird, wenn der Abschluss schon erfolgt ist, was ja in dem Fall so war. Ja, aber grundsätzlich, da hat er nochmal kurz gewartet, geht er rein, dann pfeift er den Elfmeter. Das war knapp bei Lewandowski. Und die, mein Gott, sind das so große Fehlentscheidungen, die er gehabt hat.
Ja, der hat also.
Wir lassen ihn einfach. Oh,
ja, wir lassen jetzt einfach den Kicker sein.
Ja, genau. Wir geben. Also, genau. Deine Meinung.
Wie gesagt, die zwei, drei Szenen wollte ich jetzt einfach mal positiv hervorheben, ja, weil, wie gesagt, die Schiedsrichter sehr oft in der Kritik standen diese Saison. Und ich denke, jetzt ist es auch mal an der Zeit, ja, hier und da mal ein lobendes Wort einzustreuen.
War das ein Patzer von Adler? Überall steht Patzer von Adler. Da kommt halt ein weiter Ball und er muss raus als Torwart, weil der Müller läuft alleine
raus. Muss er raus? Zu. Ja, da waren drei Mann um ihn herum, drei Abwehrspieler.
Ja?
Mhm. Ja, schwer also, zu sagen. Ich glaube,
er verschätzt sich mindestens.
Also, aber wenn er drin bleibt, dann steht der Müller fast unbedrängt vom Leeren vom Tor.
Patzer, weil da doch Abwehrspieler noch waren. Und da ist die Frage, was passiert denn, wenn er im Tor bleibt?
Ja, aber dann würde ich das nicht als Patzer, also dann ist für mich ein bisschen das falsche Wort. Also,
ja, vielleicht
ein
falsche Entscheidung.
Zu überhastet, ja, okay. Falsch, möglich, ja, genau. Aber das haben wir schon von ganz anderen gesehen. Das Rauslaufen oder nicht rauskommen, das ist halt einfach
eine Entscheidung. Ich glaube, der Patzer war vielmehr dann dieses krasse Einsteigen, obwohl
ja, das so umrollt. Also, ja.
Mein, er kann er rauslaufen,
aber er kommt
zu krass dann so weit im Abschluss behindern, ja, aber eben nicht so relativ, ich nenne es jetzt mal plump, dann faul.
Der Zungenschnalzer des Spieltags, auch bekannt als Moment des Spieltags. Christopher.
Dieses Mal fällt es mir extrem schwer, aber ich gehe jetzt einfach mal auf den 3:1-Treffer von Gündogan gegen Gladbach, der war schon extrem gut herausgespielt.
Ich fand ja fast den 2:1-Treffer noch geiler, weil der Reus so schön lang wartet, bis Aubameyang da diagonal in den 16er zieht und dann geht der komplette Raum auf und genau im richtigen Moment kommt der Pass. Aber natürlich auch das 3:1, auch ein super Konter. Konstantin, dein Zungenschnalzer.
Der Führungstreffer des BVB, über den wir jetzt schon
alle drei Tore des BVB als Zungenschnalzer?
Nein.
Ja, ja doch. Genau.
Ja,
doch.
Ja, guck mal.
Stimmt.
Aber waren alle Tore super herausgespielt, muss einfach
klipp und klar sein. War aber auch ein Wochenende, wo ansonsten die Tore nicht ganz so spektakulär waren, wenn ich das so rekapituliere. Ist mir so ein bisschen nochmal beim Überdenken des Spieltags aufgefallen. Also ansonsten
ja, der Drehschuss von Meier zum 1:1 war halt auch ziemlich geil.
Stimmt, stimmt.
Die Bude von Hamad war auch schön genommen.
Ja.
Ja, da hatte ich jetzt gerade im Kopf, ich hatte gerade über das Hoffenheim-Leverkusen-Spiel nochmal nachgedacht und hatte gerade gedacht, dass da nichts passiert war. Aber gut, ja, es war nicht schlecht da.
Den hat er ganz gut genommen, finde ich.
Ja, aber das war jetzt, es war gut, klar, auf alle Fälle. Und jetzt das Dortmunder Führungstor zum Beispiel hat mir auch mehr aus, sagen wir, eher taktischen Gesichtsgründen gefallen. Und natürlich auch aus technischen, aber es war jetzt nicht irgendwie spektakulär an sich. Es war einfach gut, wie man da über drei Stationen eben das sehr gut ausgespielt hat. Also es gibt natürlich schon spektakuläre Tore, aber klar.
Habe ich das richtig gesehen,
dass wenig zufrieden geben.
Habe ich das richtig gesehen, dass Tuchel ein paar Minuten vorher diesen ersten hohen Ball praktisch über die erste Pressinglinie der Gladbacher gefordert hatte? Ich weiß nicht, nicht unbedingt von Bürki, aber von also hinten raus. Und da hat es ja genau geklappt.
Das war ja das Problem. Ja. Also dass eigentlich
ohne Bürki zu war tief da einzusteigen.
War ja der freie Mann und Weigel. Weigel stand aber auf dem Deckungsschatten von Stindl und Raphael und dann war Bürki der freie Mann und er hat ja, was ich vorhin so kurz erwähnt hatte, hat er oft den Ball einfach blind nach vorn geschlagen und dann, genau das möchte ja dann Gladbach eigentlich in dem Moment auch erzwingen, so dass eben der freie Mann, und das ist ja der Torhüter, wenn sie da Mann decken, dass der eben da nichts daraus macht und blind nach vorn schlagen auf Aubameyang, der dann gegen zwei Innenverteidiger zum Beispiel steht, das ist natürlich nicht der richtige Weg, sondern es ist ja eigentlich der, gezielt zwischen die Linien zu spielen. Und wenn man zwischen die Linien spielt, selbst wenn im Moment vorher alle Mann gedeckt sind, muss ja in dem Moment auch zum Beispiel ein Gladbacher reagieren und zum Beispiel seine Manndeckungsaufgabe für einen kurzen Moment vernachlässigen, weil er sich zum Ballen bewegt. Weil, also was man trotzdem bei aller Manndeckung nie sieht, ist, dass ein Ball in den Zwischenlinienraum fliegt und keiner reagiert und einfach den Ball da liegen lässt, weil man ja in Manndeckung bleibt. Also das ist natürlich ein bisschen bildlich übertrieben dargestellt, aber deshalb natürlich ein ganz klassisches Mittel. Und dass dann Gündogan freistand, umso besser für die BVB.
Ein neuer Reska-Moment von Roman Bürki.
Der wenigen in dieser Saison.
Der Kopfschüttler des Wochenendes, Konstantin.
Ja, ich kann mich nicht abschließend entscheiden. Ich wollte erst die Breitenreiter-Situation auf Schalke nehmen, aber ich glaube, die lasse ich jetzt mal außen vor. Wir warten da mal, was da passiert. Da war ja so ein bisschen die Rede von Zwistigkeiten, um es vorsichtig zu formulieren. Ich nehme lieber die Aussagen, die getätigt wurden zu Giulio Donati. Letzte Nacht hat Di Marzio, der Transfer-Gerüchte-Gott aus Italien, der ja meistens auch nur Informationen weiterträgt und sich die nicht unbedingt selbst ausdenkt, hat der zumindest die Information gebracht, dass Donati eben am Montag dann unterschreiben wird bei Mainz. Aber er noch an diesem Montag eben möglich auf einen Anruf der Bayern wartet. Also er möchte noch nicht direkt unterschreiben, sondern er möchte warten, ob die Bayern nicht anrufen. Aufgrund der Boateng-Situation. Und ich musste also die Informationen mehrfach lesen, weil ich immer gedacht hatte, es ist schon spät abends, vielleicht irgendwie funktionieren gewisse kognitive Vorgänge nicht mehr so richtig. Aber ich bin mir sicher, ja doch, die Aussage war gewesen, dass Donati nochmal auf Bayerns Anruf wartet, womöglich, weil ja Boateng verletzt ist. Ich gehe einfach mal, wenn das stimmt, dann weiß ich nicht, ob Donati vielleicht seine eigene Leistungsfähigkeit noch ein bisschen überdenken sollte, also wie er die einschätzt. Ich glaube da.
Oder vielleicht der Berater.
Oder der Berater.
Kann gut möglich sein, dass in diesen Fällen auch mal der Berater mitquatscht.
Aber irgendjemand im Donati, also entweder Donati
selbst oder im Donati-Dunstkreis
muss darüber nachdenken, ob wie quasi seine eigene Leistungsfähigkeit einzuschätzen ist. Ja. Denn Boateng-Ersatz. Ja, es steht jetzt nicht in den Sternen für ihn.
Christopher, dein Kopfschüttler.
Ich nehme mal den Abschluss von Draxler in der 12. Spielminute bei Eintracht Frankfurt gegen Wolfsburg. War so ein Schuss aus gut 5-6 Metern, eigentlich lang alle am Boden, beziehungsweise das Tor war leer und Draxler versemmelt das Ding vollkommen. Das war mein kleiner Kopfschüttler.
Auch insgesamt nicht so die starke Leistung in dieser Partie von ihm. Und Ballverlust ein Ballverlust vor dem entscheidenden Tor dann? War das 3-2? Den Ball verloren hat? Aber bei einem Gegentor hat auf jeden Fall den Ball verloren.
Auf jeden Fall,
beim 3-2 war es nicht, weil er war nicht mehr auf dem Platz. Sorry.
Gut angefangen und dann stark nachgelassen. Und mittlerweile jetzt dadurch, dass Stuttgart auswärts gewonnen hat, Tabellenletzter in der Auswärtstabelle. Schon irgendwie erschreckend.
Wisst ihr, wer Dritter ist in der Auswärtstabelle?
Darmstadt?
Richtig. Krass.
Champions League.
Hat nicht der Draxler den Ball verloren? Habe ich da... Egal, ich will sie nicht unterstellen.
Können wir noch bei dem Spiel ganz kurz was ansprechen, bevor wir jetzt sozusagen die ganze Runde beenden?
Ja, logisch.
Ich hatte die Partie angeschaut mit einem Kumpel nebenbei. Real Madrid lief auch. Und bin ich mir jetzt sicher, dass Real Madrid lief? Nein, Atletico Madrid lief parallel. Und zur Halbzeit wurde ja, also ich habe es ohne Ton geschaut, deswegen habe ich es auch nicht ganz so mitbekommen. Also Seferovic wurde ja zur Halbzeit ausgewechselt. Ich habe mich schon etwas gewundert, weil das hat nicht so zu viel gepasst. Also man ist in Rückstand und wechselt dann den Stürmer aus. Ich hätte jetzt bei mir erwartet, der bringt noch einen und hat ja dann Fabian gebracht als Zehner und das hat ja eigentlich auch gut funktioniert, bessere Verbindung im Mittelfeld. Und trotzdem war ich ein bisschen verwundert, dass man Seferovic rausnimmt, der ja doch ein gewisses Potenzial einfach im Sturmzentrum hat. Und jetzt gab es ja die Aussagen von Fee über Seferovic, dass er irgendwie auf einem Ego-Trip ist. Ich bin da jetzt ein bisschen ratlos, ich weiß nicht, ich kann es nicht direkt bewerten, also was jetzt da richtig Sache ist, aber es wäre vielleicht ganz interessant, wir haben ja bei Checkpot.fm kann man ja auch Kommentare noch unter diesen Podcast jetzt setzen und vielleicht kann er da auch mal ein Frankfurt-Fan seine Meinung zu Seferovic äußern oder wie er den so einschätzt und ob die auch, die Fans das vielleicht auch beobachten, dass der auf so einem Ego-Trip ist. Aus der Entfernung, also als jemand, der schon Frankfurt-Spiele verfolgt, aber jetzt vielleicht nicht ganz so eng, ist es mir jetzt noch nicht ganz so stark aufgefallen, dass er jetzt irgendwie, weiß nicht, Balotelli-esque übers Feld läuft und eigentlich keinen Bock auf Defensivarbeit hat oder was auch immer der Fall ist. Also ich habe eigentlich gedacht, er wurde immer so als Kämpfer gefeiert, deshalb bin ich vielleicht da irgendwie auch einem öffentlichen Mythos aufgesessen oder so.
Ja, wenn ein Frankfurt-Fan, ein Eintracht-Fan zuhört, gerne in die Kommentare auf www.checkpot.fm und vielleicht eure Meinung zu Harry Seferovic da äußern. Haben wir noch Sprachperlen mit dabei zum Abschluss? Wir haben schon lange keine Sprachperlen mehr gehabt. Konstantin, hast du eine Sprachperle?
Ja, ich habe eine gefunden auf Twitter.
Ja?
Ja, vom User @ramc. Oh.
Ja, wer ist das denn?
Keine Ahnung. Habe ich mir nicht weiter gemerkt, aber es war zumindest, hieß der @ramc, das habe ich mir aufgeschrieben. Der hat nach der ganzen, oder im Rahmen der Boateng-Situation und auch mit etwaigen Gerüchten zu Neuzugängen hat er Folgendes dann geschrieben: Sommer hat die Finanzabteilung zum Laporte einbestellt.
Oh, der ist gut.
Also da kommt man bestimmt in den Sky Premier League Ticker damit.
Hast du es mit dem falschen Hashtag wieder verwendet?
Meine Karriere bei dem Sky Laufband habe ich ja mittlerweile eingestellt. Nachdem ich innerhalb eines Spiels dreimal reingekommen bin.
Auf dem Höhepunkt. Ich habe gesagt, die haben eine Abmahnung geschrieben. Bitte benutzen diesen Hashtag nicht mehr oder so.
Nee, ich wollte anderen auch mal eine Chance geben.
Meine Sprachperle ist der neue Innenverteidiger von Werder Bremen. Der heißt nämlich Papi Chilubuji, aber richtig heißt er Papis Mbuba Mbibaba Abu Fuongo Baba Mison Chilubuji. Schöner Name.
Na, dann bleibt mir ja nur noch meine Sprachperle. Nachdem wir ja Armin Fee jetzt schon halb zitiert haben, dann sage ich so, wie es ist. Ich habe die Schnauze voll.
Das war der Vorcheck mit Christopher Ramm von mirsanroth.de. Auf Twitter ist er @ramc und mit Konstantin Eckner von spielverlagerung.de @cc_Eckner. Danke euch beiden. Alle Episoden des Vorchecks hört ihr auf www.checkpot.fm oder mit eurem Podcatcher. Nochmal die Bitte, der Wunsch, der Hinweis. Gebt uns iTunes-Rezension und gebt uns Bewertungen. Sagt, was euch gefällt und was euch nicht so gefällt. Die Facebook-Seite www.facebook.de/dervorcheck. Ich bin Christoph Fetzer, @fetzi6. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und lasst ruhig auch mal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.